Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 10: Missbrauch und Abhängigkeit von Substanzen. Von Maike Hartmann, Martha Filipek und Matthias Berking. Abschnitt 10.1: Definition. Eine Reihe von natürlich nicht chemisch aufbereiteten oder synthetischen Substanzen beeinflussen das zentrale Nervensystem. Sie nehmen Einfluss auf Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Verhalten. Einige dieser sogenannten psychotropen Substanzen zeichnen sich durch ein substanzielles Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial aus. Fallbeispiel: Herr P. ist 22 Jahre alt und Student. Seit circa 1,5 Jahren hat er große Schwierigkeiten, sein Studium zu bewältigen. Er leidet unter sozialen Ängsten, Prüfungsangst und Schlaflosigkeit. Er berichtet, sich täglich mindestens 10 Stunden mit den Studieninhalten intensiv auseinanderzusetzen. Dabei fühlt er sich unter Druck, angespannt, nervös und ängstlich. Er fällt bei Klausuren meistens erst einmal durch und neigt mittlerweile dazu, diese so weit möglich, zum Beispiel durch Krankschreibungen, aufzuschieben. Vor einem Jahr bekam Herr P. von einem Kommilitonen den Tipp, sich Koffeintabletten in der Apotheke zu besorgen. Mit den Tabletten konnte sich Herr P. spürbar besser konzentrieren und fühlte sich trotz Schlafmangels wach und voller Tatendrang. Die Schlafprobleme begann Herr P. mit einem allabendlichen Joint zu bekämpfen. An den Wochenenden trank er exzessiv bis zum Kontrollverlust Alkohol, um, in Anführungszeichen, seinen Frust und seine Ängste zu vergessen. Die Angst vor den Prüfungen ließ sich damit jedoch nicht beseitigen. Dann lernte er auf einer Party einen anderen Studenten kennen, der auch unter Prüfungsängsten litt und berichtete, dass er diese Ängste mit Koks in den Griff bekommen hätte. Der Kommilitone schenkte Herrn P. ein wenig von dem weißen Pulver, welches Herr P. noch auf der Party probierte. So gut und selbstsicher habe er sich noch nie gefühlt. Er hatte den Eindruck, dass er die Welt in die Tasche stecken könne und dass Prüfungen mit Koks im Blut richtig locker kein Problem mehr seien. In der Folge verbesserten sich die Noten von Herrn P. erheblich. Allerdings bemerkte Herr P. relativ bald, dass er immer mehr Kokain benötigte, um sich fit und energievoll zu fühlen, und immer mehr Cannabis, um abends zur Ruhe kommen zu können. Sobald die Wirkung des Kokains nachlasse, fühle er sich schnell sehr mies und wie ausgekotzt. Dann trinkt er große Mengen Alkohol, um diese Gefühle zu betäuben. Mittlerweile gibt Herr P. sein gesamtes Geld für die Beschaffung von Kokain, Cannabis und Alkohol aus. Phasenweise konsumiert er exzessiv Alkohol bis zum Blackout. Sein Studium wächst ihm mittlerweile komplett über den Kopf. Fallbeispiel Ende. Missbrauch und Abhängigkeit sind dabei wie folgt definiert. Definitionen: Schädlicher Gebrauch, / Missbrauch. Wiederkehrender Gebrauch einer psychotropen Substanz, welche trotz des Wissens über durch den Konsum verursachte soziale, berufliche, psychologische oder körperliche Probleme weiter konsumiert wird. Abhängigkeit: Wiederkehrender, schädlicher und durch ein übermächtiges Konsumverlangen bedingter Gebrauch einer psychotropen Substanz. Die Betroffenen erleben Kontrollverlust bei etwaigen Abstinenzbemühungen. Bei Abstinenz treten körperliche oder psychische Entzugserscheinungen auf. Die Menge der konsumierten Substanz muss immer weiter gesteigert werden, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Konsum und Beschaffung der Substanz dominieren den Alltag der Betroffenen. Definitionen Ende. Die Diagnosen schädlicher Gebrauch, /Missbrauch und Abhängigkeit können im Zusammenhang mit einer Vielzahl psychotroper Substanzen vergeben werden. Dabei bleiben die zentralen Kriterien für Sucht und Abhängigkeit jeweils konstant, wohingegen die spezifischen psychotropen Effekte sich von Substanz zu Substanz deutlich unterscheiden können. In Klammern siehe Abbildung 10.1 im gedruckten Buch. Um welche Substanz es sich jeweils handelt, wird im ICD-10 über die zweite Dezimalstelle kodiert. In Klammern siehe Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. Über die in Tabelle 10.1 dargestellten abhängigkeitserzeugenden Substanzen hinaus gibt es weitere Stoffe wie Antidepressiva, Laxantien, gewisse Analgetika, in Klammern zum Beispiel Aspirin, Steroide und Hormone sowie bestimmte Pflanzen oder Naturheilmittel, die unter bestimmten Umständen missbraucht werden können. Sie rufen aber trotz Beeinflussung des menschlichen Stoffwechsels keine Abhängigkeit hervor. Sie werden im ICD-10 gesondert klassifiziert. Von den stoffgebundenen Süchten kann die Kategorie der stoffungebundenen Süchte unterschieden werden. Die stoffungebundenen oder nicht stofflichen Süchte werden auch Verhaltenssüchte genannt. Diese Süchte äußern sich ebenso wie die stoffgebundenen Süchte in bestimmten Verhaltensweisen, die die Gesundheit schädigen oder schwerwiegende soziale Folgen haben können. Verhaltenssüchte sind bis auf pathologisches Glücksspiel in den Klassifikationssystemen keine eigenständigen Störungsbilder. Trotzdem können Verhaltensweisen in einem gesundheitsschädigenden Maße betrieben werden. Zu den relevanten Verhaltenssüchten zählen vor allem Spielsucht, in Klammern pathologisches Glücksspiel, ist eine Verhaltensstörung, bei der die Betroffenen den Drang zum Glücksspiel oder zum Wetten um Geld nicht kontrollieren können, auch wenn sie wissen, dass ihr Verhalten finanziell, sozial und gesundheitlich schädlich ist. Epidemiologische Studien zeigen, dass 71,5% der Deutschen in ihrem Leben schon mindestens einmal gespielt haben und dass bei 0,3-1% der Bevölkerung von problematischem Glücksspiel und bei 0,2-0,5% von pathologischem Glücksspielverhalten ausgegangen werden kann. Bei Kaufsucht wird etwas kaufen zu müssen wie ein innerer Zwang erlebt, auch wenn man es sich finanziell nicht leisten kann oder die gekauften Dinge nicht benötigt werden. Nach dem Kaufakt folgen häufig Schuldgefühle. Das zwanghafte Kaufen führt oft zu relevanten finanziellen, sozialen und beruflichen Schwierigkeiten. Studien gehen von ca. 6% pathologischen Käufern in der Bevölkerung aus. Arbeitssucht ist eine fortschreitende pathologische Fixierung auf Arbeit bzw. das Arbeiten. Es ist nicht nur das zwanghafte zu viel Arbeiten, sondern auch große Angst vor Misserfolgen sowie ein arbeitsbezogener Perfektionismus. Außerdem kommt es zu einem zunehmenden Verlust der Fähigkeit, die verbliebene Freizeit mit befriedigenden Aktivitäten füllen zu können. Hoppelreuther schätzt, dass in Deutschland von etwa 200.000 Betroffenen ausgegangen werden kann. Unter Internet- und Computersucht versteht man den zwanghaften Drang, sich regelmäßig und exzessiv mit dem Internet oder Computerspielen zu befassen. Die Prävalenz liegt bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6% und 20%. Zur Einschätzung des Computerspielverhaltens wird der standardisierte Fragebogen zum Computerspielverhalten von Kindern in Klammern CSVK verwendet. Als Sexsucht wird ein Sexualverhalten mit einem starken Verlangen nach sexueller Betätigung und Befriedigung bezeichnet. Prävalenzraten liegen zwischen 3 und 6%. Männer sind dabei mit 70 bis 80% der Fälle wesentlich häufiger betroffen. Sportsucht definiert sich durch den inneren Zwang, sich bis zur Erschöpfung sportlich zu betätigen, ohne dass Wettkampfambitionen gehegt werden. Unter dem Bevölkerungsanteil, der regelmäßig mehrmals wöchentlich Sport betreibt, finden Terry, Sabo und Griffiths eine Prävalenz von 3%. Dieser Bevölkerungsanteil ist generell sehr gering, weswegen von sehr niedrigen Prävalenzraten in der Gesamtbevölkerung ausgegangen werden kann. Abschnitt 10.2 Klassifikation. Die substanzinduzierten Störungen werden im ICD-10 genauer klassifiziert. Mehr dazu in Tabelle 10.2 im gedruckten Buch. Ergänzend zu den Klassifikationen von ICD-10 und DSM Römisch 4 schlagen die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und die British Medical Association den Gebrauch der folgenden Abstufungen im Konsumverhalten vor. Erste Abstufung. Risikoarmer Konsum. Konsum unterhalb einer statistisch definierten Harmlosigkeitsgrenze oder Gefährdungsgrenze. Für Alkohol wurde diese Grenze von der British Medical Association bei einer täglichen Trinkmenge von 30 Gramm reinem Alkohol für Männer und 20 Gramm für Frauen festgelegt. Zweite Abstufung. Mit riskantem Konsum oder gefährlichem Gebrauch. Konsum oberhalb einer Gefährdungsgrenze, bei dem nach längerem Konsum nachgewiesenermaßen ein erhöhtes Risiko besteht, eine substanzbezogene Störung zu entwickeln. Bei einem Mann liegt diese Grenze bei 40 Gramm Alkohol pro Tag, weil sich ab dieser Grenze signifikant das Risiko für Lebererkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen und Krebserkrankungen erhöht. Bei Frauen wird ab 30 Gramm pro Tag generell das Risiko für eine Lebererkrankung und wahrscheinlich auch für Brustkrebs erhöht. Die beiden nächsthöheren Abstufungen im Konsumverhalten sind die Kategorien schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit nach ICD-10, die bereits vorgestellt wurden. Abschnitt 10.3 Diagnostik. Bei der Diagnostik von Missbrauchs- und Abhängigkeitsstörungen gilt es, eine Reihe spezifischer Probleme zu berücksichtigen. Zuweilen sind den Betroffenen das mit dem Konsum einhergehende Gesundheitsrisiko oder andere negative Folgen nicht bewusst. In diesem Fall gilt es kritisch zu prüfen, inwieweit überhaupt von Missbrauch gesprochen werden kann. Der Konsum stellt oft eine äußerst schambehaftete Thematik für die Betroffenen dar und wird in der Folge oft verheimlicht, verleugnet oder bagatellisiert. Viele Betroffene bewegen sich, in Klammern durch die Suchtproblematik, in einem illegalen Milieu, Stichwort Beschaffungskriminalität, und müssen juristische Konsequenzen befürchten, wenn sie Fragen zum Konsum wahrheitsgemäß beantworten. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Aussagen der Betroffenen sorgfältig zu prüfen und, wenn möglich, alternative Informationsquellen zu berücksichtigen. Dabei kann es sich um Verhaltensbeobachtung durch den Diagnostiker, die Befragung von dritten Personen oder Institutionen oder um den Einsatz biologischer Verfahren zum Nachweis des Konsums, in Klammern über Atem, Urin, Blut oder Haaranalysen handeln. Auffällige Befunde lassen sich mithilfe klinischer Interviews weiter validieren. In diesem Zusammenhang sind vor allem das strukturierte klinische Interview für DSM Römisch 4 Achse 1, in Klammern SCID 1, das Composite International Diagnostic Interview in Klammern CD und das diagnostische Interview bei psychischen Störungen in Klammern DIPS zu nennen. Speziell für den Substanzkonsum wurde zum Beispiel der Addiction Severity Index entwickelt, in dem das Ausmaß an substanzbedingtem Behandlungsbedarf, in Klammern alle Substanzklassen, in 7 möglichen Problembereichen, in Klammern zum Beispiel körperlicher Zustand oder psychischer Status, abgefragt wird. Überblick. Weitere Screening-Verfahren. Als weiteres Screening-Verfahren haben sich mittlerweile eine Vielzahl von Fragebögen bewährt. Dazu zählen die folgenden Verfahren zur Erfassung des Alkoholkonsums: Alcohol Use Disorders Identification Test, in Klammern Audit. Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit, in Klammern SESA. CAGE Screening Fragebogen. Münchner Alkoholismustest, in Klammern MALT. Drogenabhängigkeit lässt sich mit folgenden Instrumenten messen: Drug Abuse Screening Test, in Klammern DUST. Basler Drogen- und Alkoholfragebogen, in Klammern BDA. Der Fagerström-Test for Nicotine Dependence, in Klammern FTND, misst Nikotinabhängigkeit. Das Trierer Inventar für Medikamentenabhängige, in Klammern TIM, steht zur Erfassung der Medikamentenabhängigkeit zur Verfügung. Überblick Ende. Abschnitt 10.4 – Häufigkeit und Verlauf. Substanzkonsum ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Substanzklassen. Aktuelle Studien zeigen, dass in der deutschen Gesamtbevölkerung gesundheitsgefährdender oder riskanter Nikotin- und Alkoholkonsum am häufigsten angegeben werden. Nach dem epidemiologischen Suchtsurvey 2006 von Kraus wird für schädlichen Alkoholgebrauch eine 12-Monats-Punktprävalenz von 29,7% berichtet. In dieser Studie gaben lediglich 3,5% der Bevölkerung eine lebenslange Abstinenz an. Die Prävalenz der Alkoholabhängigkeit ist mit einer Punktprävalenz von 2,4% sehr viel geringer. Die erste Konsumentengruppe ist also erheblich größer als diejenige der eigentlichen Abhängigkeitserkrankten. Durch die weit verbreitete Unterschätzung des eigenen Konsumverhaltens liegen die Zahlen unter den Werten, wie die Verteilung wirklich in der Gesellschaft vorkommt. Die Werte schwanken je nach Befragungszeitraum und Lebensalter der Befragten erheblich. Zum Beispiel liegt die Lebenszeitprävalenz bei ca. 23,7%. In Klammern, haben Sie jemals in Ihrem Leben illegale Drogen konsumiert? Viel höher als jede Punktprävalenz. In Klammern, haben Sie im letzten Monat, / im letzten Jahr illegale Drogen konsumiert? Die 12-Monats-Punktprävalenz des Konsums von illegalen Drogen beträgt ca. 5%. Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren lassen sich höhere Werte finden, die jedoch anteilig mit über 90% auf Cannabiskonsum zu beziehen sind. Die Illegalität des Konsums, die schwere Erreichbarkeit der Betroffenen und die geringe Prävalenz sind erschwerende Faktoren bei der Erhebung der Verbreitung von illegalen Drogen. Ein Überblick über den Substanzkonsum in Deutschland findet sich in Tabelle 10.3 im gedruckten Buch. Der Verlauf des Konsums muss bei den verschiedenen Substanzen differenziert werden, in Klammern siehe Abbildung 10.2 im gedruckten Buch. Allgemein lassen sich nach Schumann et al. 3 verschiedene Phasen unterscheiden. Erstens: Beginn des Drogenkonsums in der Einstiegsphase. Zweitens: regelmäßiger Konsum in der Gewöhnungsphase. Drittens: Abhängigkeitsphase. Wichtige Einflussfaktoren in der Einstiegsphase sind zum einen das Einstiegsalter und zum anderen das soziale Milieu bzw. die Peer Group. Alkohol und Nikotin sind die ersten Suchtmittel, mit denen jeder junge Mensch in Kontakt kommt. Aus diesem Grund gelten die legalen Drogen als Einstiegsdrogen, da der Konsum illegaler Drogen meistens dem Konsum von legalen Drogen vorangeht. Doch auch wenn der Konsum von Alkohol, Nikotin und Cannabis bei Jugendlichen große Verbreitung findet, wird nur von einem Bruchteil der Konsumenten der Übergang auf illegale Drogen vollzogen. Ein Drittel der konsumierenden Jugendlichen wird noch nach dem 30. Lebensjahr durch Suchtproblematiken weiter auffällig, die restlichen zwei Drittel überwinden ihren erheblichen Konsum. Circa 20% der Suchterkrankungen werden ohne professionelle Hilfe überwunden. Ausschlaggebend ist hier nicht die Schwere der Erkrankung, sondern die Unterstützung durch ein helfendes, soziales Umfeld. Professionelle Hilfe wird im Suchtbereich häufig sehr spät aufgesucht, in Klammern zum Beispiel Vergehen bei Alkoholsucht zwischen dem Auftauchen der ersten Schwierigkeiten durch den Konsum und der ersten stationären Alkoholbehandlung im Durchschnitt 11,8 Jahre. Abschnitt 10.5 Äthiologie und Störungsmodell. Das zugrunde liegende Störungsmodell für die Entwicklung einer Suchterkrankung ist das Vulnerabilitätsstressmodell, bei dem die Interaktion zwischen dem genetischen Risiko der Person und der spezifischen Umwelt mit wirkenden Schutz- und Risikofaktoren aufgegriffen wird. Zusammenfassend sind die Hauptfaktoren in drei Unterfaktoren einzuteilen: Bedingungsfaktoren der Person, Umweltfaktoren und die Merkmale der konsumierenden Substanz. Überblick: Faktoren des Vulnerabilitätsstressmodells. Bedingungsfaktoren der Person: genetische Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren in Klammern niedriges Selbstwertgefühl, Sensation Seeking, Impulsivität und antisoziales Verhalten. Traumatisierungen in Klammern körperlicher, sexueller und / oder emotionaler Missbrauch. Komorbide Störungen in Klammern Angst, Depression, ADHD, Persönlichkeitsstörungen. Umweltfaktoren: Struktur und Bindung in der Familie in Klammern Rollen, Regeln und Kommunikation. Konsumverhalten und Einstellung bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum in der Familie. Konsumverhalten und Einstellung bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum in der Peergroup. Substanzverfügbarkeit. Soziales Milieu und soziale Schichtzugehörigkeit. Merkmale der Substanz: Wirkung in Klammern dämpfend, / sedierend, aktivierend, / stimulierend, halluzinogen. Entwicklung der Wirkung und Nebenwirkungen bei längerfristigem, / regelmäßigen Konsum. Anflutungsgeschwindigkeit und Dauer der Wirkung. Abhängigkeitsentwicklung in Klammern körperliche und / oder psychische Abhängigkeit. Überblick Ende. Aus lerntheoretischer Perspektive spielen Prozesse der klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Rolle. Neutrale Reize in Klammern UCR, zum Beispiel externe Stimuli wie die Umgebung bei der Drogeneinnahme oder internale Reize wie bestimmte Gefühlszustände oder Erinnerungen an Konfliktsituationen, werden mit der Drogeneinnahme und Wirkung assoziiert und wirken dann als konditionierte Reize in Klammern CS, die das Drogenverlangen als konditionierte Reaktion in Klammern CR auslösen. Das Aufrechterhalten des Suchtverhaltens oder von Rückfällen in Klammern siehe Exkurs kann mit der operanten Konditionierung erklärt werden. Der Drogenkonsum wirkt durch seine erwartete, angenehme Wirkung positiv verstärkend. Wenn durch die Einnahme der Droge unangenehme Situationen vermieden oder beseitigt werden, wirkt dieses zusätzlich verstärkend, da ein unangenehmer Zustand wegfällt. Diese Verstärkungsvorgänge tragen dazu bei, dass das Konsumverhalten immer wiederholt wird. Exkurs: Stadien eines Rückfalls. Mahlert und Gordon, in Klammer 1985, explizieren als wichtige Stadien eines Rückfalls: Erstens: eine Disbalance von angenehmen und unangenehmen Aktivitäten / Gefühlen und zweitens: scheinbar unbeabsichtigte Entscheidungen, drittens, die in Risikosituationen führen, in Klammern im Sinne von ich gehe nochmal schnell um den Block, wohlwissend, dass ich auf dem Weg an der Kneipe vorbeikommen werde, und viertens, in denen das Problem der extremen Verlockung auftaucht, in Klammern, das heißt, dem massiven Drang zu konsumieren. Fünftens, dieses kann zum Vorfall, in Klammern Lapse, führen, in dem beispielsweise ein Bier getrunken wird, in Klammern ein einziges Bier ist in diesem Sinne noch kein Rückfall, da immer noch Zeit zum rechtzeitigen Aufhören ist. Sechstens, als Reaktion auf einen Vorfall kommt es zum sogenannten Abstinenzverletzungssyndrom, das heißt einer Unterschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit, in Klammern, ich kann einfach nicht aufhören mit dem Trinken, und zu dissonanzreduzierenden Kognitionen, in Klammern, zum Teufel nochmal, jetzt ist es auch egal, ich muss jetzt ganz in der Gosse landen, um dann wieder motiviert genug zu sein, mit dem Trinken aufzuhören, und so letztlich zum Rückfall in das komplette dysfunktionale Trinkverhalten. Exkurs Ende. Abschnitt 10.6 Behandlung. Fallbeispiel: Herr P. bekommt die Diagnosen Alkoholabhängigkeit, in Klammern F10.2, und Kokainabhängigkeit, in Klammern F14.2. Er begibt sich in stationäre Behandlung, um einen Alkoholentzug durchzuführen, und erlebt Entzugssymptome mit Übelkeit, Zittern, Schwitzen und innerer Unruhe. Zwischendurch ist Herr P. extrem gereizt und wird mit Benzodiazepinen behandelt. Im Laufe einer Woche verlieren sich die Entzugssymptome, woraufhin Herr P. aus der Klinik entlassen wird. Anfangs ist er sicher, vom Alkohol und den Drogen losgekommen zu sein. Trotzdem kommt es bereits 2 Wochen später zu erneutem Kokainkonsum, um Gefühle der Einsamkeit und Niedergeschlagenheit zu betäuben. Nach diesem Erlebnis beginnt er mit einer Suchttherapie und setzt sich intensiv mit seinem Substanzkonsum auseinander. Was haben mir die Drogen / der Alkohol gebracht? Was nehmen sie mir? Worauf muss ich verzichten, wenn ich die Drogen / den Alkohol nicht mehr nehme? Wie kann ich mit Situationen umgehen, in denen ich früher konsumiert habe, ohne Drogen / Alkohol zu nehmen? Welche Kompetenzen muss ich stärken oder erlernen, um Risikosituationen effektiv bewältigen zu können? Wie gehe ich mit Rückfällen um? Im Laufe der Therapie erlernt Herr P. Entspannungstechniken und andere Emotionsregulationskompetenzen, um unangenehme Gefühle zu modifizieren oder auszuhalten. Er erstellt sich einen Notfallplan, was er bei hohem Suchtdruck tun kann, damit er nicht wieder zu Drogen oder Alkohol greifen muss. Schritt für Schritt lernt er, das Leben auch wieder ohne Drogen oder Alkohol zu genießen, um Probleme anders als über den Substanzkonsum zu lösen. Mittlerweile ist Herr P. seit mehreren Jahren clean bzw. trocken. Fallbeispiel Ende. Allgemein ist festzuhalten, dass durch die Heterogenität der verschiedenen Suchterkrankungen kein einheitliches Therapiekonzept existiert, das bei allen Sucht- und Abhängigkeitsstörungen angewandt werden kann. Trotzdem können allgemeingültige Richtlinien und Grundsätze für die Behandlung dieser Störungsgruppe benannt werden, die seit September 2000 von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Klammern AWMF herausgegeben werden. In diesem Sinne ergeben sich im Interventionsbereich substanzübergreifend die folgenden Zielsetzungen. Prävention des Erstkonsums, in Klammern vor jeglichem Konsum. Prävention nach Erstkonsum als frühe Intervention vor Entwicklung einer Abhängigkeit. Möglichst frühzeitiger und kompletter Ausstieg aus etabliertem Konsum. Solange der Betroffene nicht zur Reduktion /Abstinenz bereit ist, gilt es, die Motivation für eine Verhaltensänderung zu erhöhen. In dem Maße, in dem sich eine Reduktion /Abstinenz nicht herbeiführen lässt, kann es ein Ziel sein, wenigstens die negativen Folgen des Konsums, in Klammern zum Beispiel Beschaffungskriminalität, zu reduzieren, welche den Konsum mit aufrechterhalten, in Klammern zum Beispiel durch dysfunktionale Einflüsse eines kriminellen Milieus. Vermittlung von effektiven Strategien zum Umgang mit gelegentlichen Ausrutschern, damit aus einem unbeabsichtigten einmaligen Konsum kein kompletter Rückfall wird, beziehungsweise damit der Betroffene aus einem Rückfall möglichst schnell wieder herausfindet und sich wieder um Abstinenz bemüht. Der erste Schritt einer erfolgreichen Suchtbehandlung, deren Hauptziel in der Regel zunächst einmal die Abstinenz ist, ist bei Vorliegen körperlicher Abhängigkeit die Entgiftung im stationären Setting. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Substanzklasse, den zu erwartenden Entzugssymptomen und der Motivation mehr oder weniger graduell und mit mehr oder weniger Einflussnahme auf etwaige Entzugssymptome mit Hilfe von Medikamenten. Nach der Entzugsbehandlung folgt die Motivations- und Rückfallbehandlung. Ziel dieser Phase ist unter anderem die Einsicht in das Vorliegen eines Abhängigkeitsproblems und die damit verbundenen negativen Konsequenzen. Darauf aufbauend soll die Motivation gestärkt werden, Veränderungen einzuleiten und durchzuhalten. Die Rückfallprävention ist der Hauptbestandteil der Suchttherapie, da sich Sucht im Wesentlichen über den Rückfall definiert. Therapeutisch ist dabei zwischen Rückfallpräventionselementen im Rahmen einer intensiven und akuten Therapie und der sich anschließenden Anbindung an langfristige, in Klammern oft gruppenbasierte, Unterstützungsangebote zu unterscheiden, die den Patienten beim Aufrechterhalten der Abstinenz unterstützen. In diesem Behandlungsfokus wird häufig auf das oben geschilderte Konzept von Marlett und Gordon zurückgegriffen. Ausgehend von dem Prozessmodell des Rückfalls werden mit den Patienten Coping-Strategien erarbeitet, mit denen sie die jeweiligen Stadien des Rückfalls so bewältigen können, dass sie den nächsten Schritt im Rückfallprozess verhindern können. In Klammern zum Beispiel Lifestyle-Balance-Strategien zur Reduktion der generellen Vulnerabilität, Emotionsregulations- oder Ablehnungstrainings für den erfolgreichen Umgang mit negativen Emotionen, Peer-Pressure als typischen Hochrisikosituationen. Neben der psychotherapeutischen Behandlung gibt es Selbsthilfegruppen, die Suchtkranke begleiten und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Diese Gruppen sind unter anderem deswegen von großer Bedeutung, weil Rückfälle auch nach langer Abstinenzzeit noch eintreten können, das Gesundheitssystem jedoch eine professionelle langfristige Betreuung abstinenter Ex-User nicht in dem Maße finanzieren kann, wie dies wünschenswert wäre. Die bekannteste Gruppe sind die anonymen Alkoholiker in Klammern AA, die in 146 Ländern der Erde rund 90.000 Gruppen mit insgesamt über 1,8 Millionen Mitgliedern zählt. Die regelmäßige Teilnahme an AA-Meetings hat sich als Prädiktor für langfristige Abstinenz erwiesen, wird aber vor allem aufgrund der theistischen Ausrichtung nach wie vor kritisch diskutiert. Die allgemeinen Rückfallraten liegen je nach Störung und Behandlungssetting zwischen 40% in Klammern Alkohol und 80% in Klammern bei harten Drogen in professionellen Behandlungseinrichtungen. Die langfristige Effektivität der ambulanten Ansätze wurde in Meta-Analysen von Süß in Klammern 1995 für Alkoholerkrankte und Dutra et alii in Klammern 2008 bei Drogenabhängigen ausgewertet. Die Abstinenzraten liegen diesen Studien zufolge für Alkohol bei 76%, für Opiate bei 36%, für Kokain bei 32% und für Cannabis bei 26%. Die Anzahl vorheriger Rückfälle nach Therapie scheint ein guter Prädiktor für künftige Abstinenz zu sein. Dies spricht dafür, dass die Effekte psychosozialer Behandlungen kumulieren können. Daher sollte man sich von Rückfällen nach der Behandlung nicht entmutigen lassen. Rückschläge gehören zu diesem Krankheitsbild und auch zum Prozess der Bewältigung dieser Störung.